Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, super, dass ihr zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe dabei seid. Ich bin Manuela Bauer und heute bin ich richtig gespannt, denn wir erfahren gleich vom Leiter der Reptilien-Auffangstation, Dr. Markus Bauer, alles über die krassesten Fälle, die es hier in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Wer unseren ersten Podcast gehört hat, der erinnert sich vielleicht noch an die 2500 Rotwangenschildkröten. Das war ja so ein Hammerfall. Ja, also wenn es um solche Mengen geht, Markus, da fällt mir, glaube ich, eine Geschichte ein. Und zwar, es gibt ja auch so Überraschungseier. Ne? Ich glaube, ich hatte da mal eine Schlange. Also es gibt eine bestimmte Schlangenart, die heißt Abgottschlange. Die kriegt Junge im Körper sozusagen. Also die Eier, die schlüpfen aus den Eiern im Körper und dann, ja, hat man das.
kann nicht nur die Abgottschlange, das kann auch die Anaconda, das... kann die heimische Kreuzotter, das können viele Echsen. Also Lebendgeburten sind gar nicht so selten bei Reptilien, manchmal auch ganz bezaubernd. Aber wenn du jetzt so eine Schlange kriegst, die, sagen wir mal, 2 Meter, 2,50 Meter ist, dann ist so eine Boa Constrictor so dick wie ein Männerunterschenkel. Komisches Maß, aber mir fällt kein anderes ein. Und wenn die jetzt...
Dann weiß man es doch schon, oder?
Nein, weil die ist so... Okay. Das ist wie wenn ein 200 Kilo Mensch schwanger wird, den Bauch siehst du nimmer.
Okay.
Und da ist es genauso und das hatten wir häufiger. Wir hatten mal ein großes Tier, das haben wir dann abgegeben an einen ganz tollen Herrn, so mittleren Alters, der immer mit der Harley vorgefahren kam und wirklich gefährlich aussah. So ein Iro und einen gefärbten Rauschebart, also so richtig mit Kutte und so. Und der hatte auch einen ganz tollen Hund, so einen Pfiffi, so einen kleinen, der hieß, glaube ich, Herkules. Und ein ganz, ganz toller Mensch, mit dem habe ich mich super verstanden. Und der hat dieses Tier übernommen. Und ich weiß das nur wie heute, das war am Mittwoch und am Freitag.
Das war was für eine Schlange?
Eine Boa Constrictor, eine Abgottschlange. Mhm. Und am Freitagmorgen wollten wir nach Berlin fahren auf eine Tagung. Und ich komme hier an und die Harley steht vor der Tür und er in der Eingangshalle und begrüßt mich mit den Worten, ich hab bloß ohne bestellt. Oh. Und hat uns dann, glaube ich, 25 neugeborene Boas übergeben, das ist ja klar, das kann er auch nicht. Das Dumme ist, du siehst es nicht. Es ist uns auch schon mit Klapperschlangen passiert, da haben wir Tiere aus einer Beschlagnahme bekommen, auch sehr große, armdicke Tiere. Und irgendwann kam dann der Pfleger und hat gesagt, wir haben neue Tiere, unten sind ganz, ganz, ganz viele Klapperschlangenbabys mit im Terrarium. Und das ist natürlich blöd, weil bei Giftschlangen musst du halt, die häuten sich direkt nach der Geburt, musst du Häute zählen und gucken, dass du alle Babys hast.
Okay. Wie ist es denn jetzt mit den Platzverhältnissen, Markus? Weil plötzlich 25 Schlangen mehr, kann man die anfangs, wenn die Babys sind, sage ich jetzt mal, bis zu welchem Alter noch zusammenhalten oder wie geht man davor?
Man kann die zusammenhalten, genauso wie man die Erwachsenen in gut strukturierten Anlagen zusammenhalten kann. Und wenn so eine Boa Constrictor auf die Welt kommt, dann ist die so dünn wie ein Finger und vielleicht 25 Zentimeter lang. Und eine junge Klapperschlange ist wie ein Bleistift. Also das jetzt nicht die Explosion an Platzbedarf sofort, aber die wachsen ja.
Ja, ja.
Und deswegen haben wir also mittlerweile ganz sture Geschlechtertrennung. Wir vermeiden es auf den Toiletten, aber wir haben es ganz strikt bei den Lebendgebären. Das Blöde ist, da gibt es nochmal eine Variante von unbefleckter Empfängnis, nämlich die Parthenogenese. Und das können leider ganz viele Reptilien in Ausnahmefällen auch. Also der Komodowaran,
wenn kein Geschlechtspartner da
genau,
ist,
kann befruchtete Eier legen, ohne sich gepaart zu haben. Viele Riesenschlangen können das. Also man erfährt immer häufiger von Fällen, wo quasi Jungfernzeugung stattgefunden hat. Es gibt auch eine Gecko-Art, Den Jungferngecko.
Den sollte man nicht adoptieren, oder was?
Doch, den kann man schon adoptieren. Aber da ist es eben so, dass es fast keine Männchen gibt. Die braucht man gelegentlich schon.
Für was?
Weil wenn du die sogenannte Parthenogenese machst, also die Jungfernzeugung, sind das Klone. Die Tiere sind genetisch völlig identisch mit der Mutter.
Mutter. Mhm.
Und wenn man immer nur Klone hat, dann geht die genetische Vielfalt verloren. Deswegen braucht
das ist auch keine
man,
Evolution in dem Sinne.
Genau,
ne?
Deswegen braucht man gelegentlich ein Männchen, das die Gene wieder ein bisschen durcheinander wirbelt. Die sind so, wie man es von den Amazonen so erzählt, ne, dass die nur Männer zugelassen haben, wenn sie eben mal schwanger werden wollten. Historisch nicht belegt, aber so ähnlich ist es bei den Tieren durchaus. Und da fällt mir auch wieder so eine Story ein.
Da war sie mal eine Tierbesitzerin, gell?
Genau, die hatte so einen Jungferngecko und am Schluss waren es ein paar und 40 oder so.
Wie groß sind die, wenn die
schlüpfen, nicht mal Streichholz groß. Weil die Eier sind vielleicht, mit was kann man das vergleichen? Erbsgroß. Und die kleben die irgendwo hin, versuchen die ein bisschen zu verstecken. So, und jetzt kommt's, wenn der Halter eben nicht guckt, ob Eier da sind, dann sind irgendwann die Jungtiere da, wenn die Jungfernzeugung können. Hätte man aufgepasst, hätte man die Eier rausgenommen, dann hätte man die Eier vernichten können. Das machen wir ja auch, ne? Also wir haben, ja, weil wir es von großen Stückzahlen haben, wir haben hunderte von Schmuckschildkröten, die leben im Gewächshaus. Natürlich paaren die sich, natürlich legen die Eier und dann musst du halt dafür sorgen, dass du die Eier findest und sie verfütterst oder in die Mikrowelle haust und dich freust, wenn sie explodieren, irgend sowas. Aber man kann ja diese Eier vernichten. Problem ist nur, wenn ich sehr unregelmäßig mache, wenn ich lange Zeiträume habe, dann habe ich plötzlich Eier, in denen Jungtiere drin sind. Und das halte ich für ethisch schwierig, genauso wie beim Nachweis von Hähnen in Bruteiern. Mhm. Da wird ja diskutiert, wie lange spürt dieser Embryo nicht, dass man ihn tötet. Und das muss man da auch anwenden. Mhm.
Und wie lange wartet man da? Gibt es ein paar Regeln oder ist es von Tier zu Tier verschieden?
Es gibt da keine Zahlen. Wir reden ja von Tausenden von Reptilienarten, da ist es ganz unterschiedlich. Also wir machen es, wenn es irgendwie möglich ist, so, dass wir wöchentlich gucken, ob da Eier da sind und die vernichten, weil dann kann...
Dann wird das Ei durchleuchtet oder wie geht man das?
Nein, da brauchst du gar nicht gucken. Wenn ein Ei in diesen Gehegen ist, wird es einfach ohne Frage vernichtet. Das können wir aber nur tun, wenn wir ganz in kurzen Etappen gucken. Weil wenn du eben übersiehst, hast du dann doch Babys, die keiner haben will.
Und was wurde jetzt dann mit diesen 40 Jungferngeckos?
Die werden wir vermitteln. Mhm. Es ist ja nicht jeder Halter so, dass er nie reinguckt und nicht merkt, dass da Eier gelegt worden sind. Die sind sehr beliebt, das sind auch sehr pflegeleichte Geckos.
Hält man die zusammen? Oder?
Die kann man zusammenhalten, weil es sind ja nur Weibchen und sie werden eh Eier legen.
Jetzt hast du und deine Mitarbeiter ja alle so einen Gefahrtiersachkunde-Nachweis. Erzähl doch mal von so Situationen, wo es etwas brenzlig wurde.
Na ja, gut, ich meine, wir haben ja über viele Jahre immer wieder mit gefährlichen Tieren zu tun gehabt, die irgendwo weg mussten. Hintergrund ist der, dass in Bayern das Landesstraf- und Verordnungsgesetz in seinem Artikel 37 die Haltung gefährlicher Tiere grundsätzlich verbietet. Und es ist wahnsinnig schwierig bis annähernd unmöglich für einen Normalbürger eine Erlaubnis zu kriegen. Und das gilt schon ziemlich lang und da hatten wir viele Fälle. Wir hatten hier mal einen Animal Hoarder, also so ein Tiermessi, der sich für einen Wissenschaftler hält. Wahrscheinlich kriege ich jetzt eine Strafanzeige. Und der eigentlich einmal im Jahr irgendwo auftauchte, meistens nicht gemeldet und dann waren da Giftschlangen. Da haben wir also wirklich gerade bei der ersten Begehung Dinge erlebt, wo du sagst, das kann einfach nicht sein. Eine riesige Kobra in einem Meerschweinchenkäfig, große
mit wie... Mit Meerschweinchen?
Nein, nur im Käfig, okay. Aber so konnte man sie halt schön stapeln. Okay. Wir haben aber auch in einer Keksdose eine Kobra.
Das heißt, gefunden. Die konnten sich nie ausstrecken sozusagen?
Nein, ja. Das war der Tierschutzaspekt. Aber dass das natürlich nicht sicher ist, wenn ich eine Kneifzange auf eine Keksdose lege, in der ich gerade mal eine Kobra zwischengelagert habe, das ist logisch. Und wir hatten vorhin die dicken Klapperschlangen erwähnt, da ist ein Pächter von einem Reptilienzoo hat sich einfach verdünnisiert und die Tiere sitzen lassen. Also mussten wir mitten im Winter einmal durch Bayern fahren und den Zoo ausräumen. Und jetzt hast du ja in so einem Reptilienzoo häufig Tiere auf Augenhöhe. Ne? Das ist schöner für einen Betrachter. Mhm. Und wenn du da aber halt so 1,5 Kilo schwere, unterarmdicke Klapperschlangen drin hast, dann brauchst du A, Muckis und B, musst du höllisch aufpassen. Einmal waren wir bei einem Einsatz in den neuen Bundesländern und es stand im Raum, dass da angeblich Mambas gepflegt werden. Und vor denen, gebe ich ganz offen zu, habe ich einen unglaublichen Respekt und ich hatte wirklich Schiss beim Hinfahren. Die Mamba war aber dann...
Sag doch noch ganz kurz, wie gefährlich die sind,
also damit wir eine Vorstellung haben. Die schwarze Mamba hat ein ganz, ganz potentes Nervengift. Man erstickt letzten Endes, weil die Zwerchfellmuskulatur auch gelähmt wird und es geht relativ schnell.
10 Minuten?
Ja, also bis man wirklich tot ist, vielleicht eine halbe Stunde, aber bis man nicht mehr ansprechbar ist, 15 Minuten etwa.
Was könnte man da jetzt, gibt es da ein Gegengift ja, natürlich?
Ja, gibt es ein Antiserum.
Hattet ihr sowas dabei?
Nein, wir hatten wir nicht, aber wir hatten, und das macht jetzt diesen Fall so kompliziert, ja. Ich hatte gesagt, ich will, dass ein Notarzt bereitsteht mit mehreren Ampullen Antivenin, dass da ein Krankenwagen abfahrtbereit dasteht. Oh Gott. Und dass die Hundestaffel der Polizei sich um die angeblichen Kampfhunde dieses Tierhalters kümmert. Vorher gehe ich da nicht rein. Am Schluss hatten wir, glaube ich, 20 Behördenmitarbeiter des Landratsamts in der Wohnung. Die Hundestaffel hat im Treppenhaus gewartet. Die Sannis und der Notarzt vor der Tür. Aber die Wohnung war völlig voll mit eben, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, nur neugierigen Behördenmitarbeitern. Der Tierhalter war natürlich nicht amused und bewaffnet. Und das
wie mit Messer oder?
So ein großes Macheten-ähnliches Messer hat er halt rumgefuchtelt. Der war stinksauer. Kann man ja verstehen. Ne? Und wenn du von deiner Lebensgefährtin angerufen wirst, dass gerade 40 Menschen aus dem Landratsamt in deiner kleinen Wohnung stehen, dann kommst du nach Hause und hast so einen Hals. Ja. Völlig normal, völlig verständlich. Und Behörde dringt ja da auch in deinen Lebensraum ein und in dein intimstes Privatleben. Und wir verstehen jeden, der sagt, oh, bei mir ist eingebrochen worden, fühle mich in meiner Wohnung nicht mehr wohl, aber wenn 40 Behördenmitarbeiter reinrumpeln, ist das faktisch dasselbe. So, und die wollten alle sehen, wie wir diese Schlangen fangen und die waren in so einem kleinen Nebenraum, vielleicht so 10, 12 Quadratmeter. Und wenn du da eine große Kobra, also die Mamba war keine, sondern es war eine
die Mamba war eine Kobra.
Genau. Und somit viel einfacher zu handeln und auch ein ganz angenehmes Tier. Eine Kapkobra war das. Wenn du da 10 Damen vom Landratsamt mit Stöckelschuhen und dem Handy stehen hast, dann wirst du gebissen. Das kann nur schief gehen, weil du auch dich nicht bewegen kannst. Also habe ich die erstmal rausgeschmissen. Und habe dann mit einem Tierpfleger gemeinsam die Tiere gefangen. Soll was passiert? Wir hatten im letzten Jahr einen Fall, da mussten wir...
Ist euch mal was passiert?
Bis auf meinen Bissunfall beim Füttern, über den wir ja schon gesprochen haben.
Nee.
Haben wir nicht, das noch tun. Ist noch nie was passiert, weil du halt einfach aufpasst und weil du geschultes Personal hast. Das ist vielleicht auch so ein Thema, wo man vielleicht noch mal kurz nachhaken muss, bevor ich von diesem Fall noch erzähle. Du kannst bei uns zum Beispiel nicht mit 1-Euro-Jobbern und Ehrenamtlern arbeiten, auch wenn die noch so engagiert sind. Du kriegst den Laden nicht versichert. Und wenn du mit einem Laien zu gefährlichen Tieren gehst und es passiert was, gehst du in Bau. Einfach weil du deine Arbeitgeberverpflichtung nicht einhältst und lauter so Zeug. Und jemand, der sich mit den Tieren nicht auskennt, kann auch nicht mit ihnen umgehen. Und jemand, der, wie ich jetzt, einfach nimmer ganz taufrisch ist, kann vielleicht auch nicht mehr mit manchen Tieren umgehen, wenn die sehr groß, sehr schwer oder sehr schnell sind. Und wir mussten da also einen Tierbestand uns angucken. Der Halter war uns bekannt, kamen mit dem auch über Jahre gut klar. die Tierhaltung war, sagen wir mal.
Um was für Tiere ging es denn?
Hauptsächlich Schlangen. Also primär war mal die Idee, da gibt es Reptilien, sollte man angucken. Und dann gab es Hinweise wohl, dass da Tiere in einer Extrawohnung irgendwo gehalten werden und lauter so ein Schmarrn. Wir kamen erst an, als die Behörde schon drin war. Der Halter hat es irgendwie geschafft, vor der Behörde da zu sein. Und wir sollten dann gucken, ob da auch gefährliche Tiere dabei sind. Ein gefährliches Tier haben wir gefunden, das aber, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, nicht todbringend ist. Es war eine Mangroven-Nachtbaumnatter, die macht einen dicken Finger. Also da würde ich jetzt auch relativieren mit der Gefahr. Es gab aber offene Terrarien, da brannten die Lampen, die waren aber leer, angeblich. Oh. Und es gab noch besetzte Terrarien, da waren harmlose Tiere drin, auch schön beschriftet. Und dann kam der Auftrag, bitte guckt ihr mal durch, wie viele Tiere sitzen da, findet ihr noch gefährliche Tiere? Das erste Terrarium, das ich aufmache, 2 harmlose Nattern drin. Ich denke mir, guck mal, ob wir womöglich noch eine dritte haben. Das dritte Tier war da, es war aber eine Venezuela-Lanzenotter. Da wäre mir der Arm abgefault. Oh. Und so ging es weiter in offenen Terrarien.
Wo war die denn dann? Diese?
Die war unterm Kork versteckt.
Ah ja.
Und man muss natürlich davon ausgehen, dass die entweder nicht lesen können, doof sind, nicht zuverlässig sind und sich nicht um Tiere kümmern können, wenn Terrarien offen stehen. Also eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Oder dass sie gedacht haben, wir sind so blöd und gucken da nicht rein. Also wir haben am Schluss ein halbes Auto voll Giftschlangen mitgenommen,
oh je,
die da versteckt waren. Sowas hast du und da kommst du natürlich in Situationen, die kannst du auch nicht planen.
Gibt es denn dann überhaupt eine Chance, so richtig gefährliche Tiere zu vermitteln?
Also in Bayern ist es annähernd unmöglich. Wir vermitteln immer mal wieder einzelne Tiere oder auch mal 2 oder 3 an Reptilienzoos zum Beispiel oder an zoologische Gärten. Wir würden aber auch an Privathalter vermitteln, die eine Erlaubnis haben, ne? Also in Baden-Württemberg ist es völlig frei, kann jeder die Tiere halten. In NRW darf ich einen Tiger halten, aber keine Kreuzotter. Die Regelungen sind einfach ganz unterschiedlich. Wenn es aber passt und der Halter sachkundig ist und wir wollen da einen Sachkundenachweis, gibt es ein paar Anbieter, wo man den machen kann. Der ist zwar behördlich nicht zwingend anerkannt, aber für uns zeigt er, der Mensch hat sich mit dem Thema beschäftigt und gibt sich Mühe. Dann würden wir auch da Gifttiere abgeben. Aber meistens, wie bei meiner Lieblingskobra, über die wir schon gesprochen haben, ist es halt so, dass die Tiere sehr, sehr lange bei uns bleiben, dann einfach unser eigener Tierbestand sind und unsere verdienen ja mit den Gefahrtierkursen dann ihre Mäuse selber, weil sie da mitspielen müssen.
Wir hatten ja jetzt Quantität, also richtig viele, dann hatten wir Gefahrtiere. Wie sieht es denn mit tierschutzwidrigen Fällen aus?
Also wir hatten schon sehr viele tierschutzwidrige Fälle. Wir hatten Fälle, die mich im Traum verfolgt haben. Ich sehe mich noch mit einem Anwalt telefonieren von einem Tierhalter. Das war übrigens wieder dieser Ich-bin-Wissenschaftler-Mensch. Ich hatte ein sterbendes Krokodilbaby in der Hand, das so abgemagert war, dass es den Kopf nicht mehr heben konnte. Und dieser Anwalt brüllte mich an, was ich denn will, den Tieren geht's gut. Wir hatten Alligatoren auch in dieser Haltung, die 9 Jahre in einer Holzkiste gelebt haben.
Um Gottes Willen.
Sowas
sieht man. Wie kann das sein? Wieso kann das sein? 9 Jahre, Markus, wie kann das passieren?
Ja, wenn du nicht auffällst und Tiere hast, mit denen du nicht vor die Tür gehen musst und die nicht wie Papageien schreien, fällt das keinem auf. Weil ein Reptil schreit nicht, es leidet still, es stirbt irgendwann still und du musst nicht Gassi gehen. Du kannst dir auch in München den ganzen Keller mit Giftschlangen vollstöpfen, solange es keiner merkt, ist das völlig okay.
Und ja, aber der Kandidat, wo du sagst, dieser Mann, der sich für einen Wissenschaftler hielt, der scheint ja öfters irgendwie Bekanntschaft mit den Behörden gemacht zu haben. Der
hat ganz regelmäßig die Bekanntschaft gemacht. Wenn du aber einen Mietnomaden hast, und das war er,
auch das
der
noch
irgendwo gemeldet ist, nur nicht da, wo er seine Tiere bunkert, dann hat die Behörde natürlich keine Chance. Und der ist immer wieder nur deswegen aufgeflogen, weil er schlampig war und ihm Tiere abgehauen sind. Keine gefährlichen, Gott sei Dank, aber so kam eben auf, da hockt er wieder. Das hat man gar nicht so selten.
Weil der muss ja für immer eigentlich mit Tierverbot belegt
hat
werden.
Hat mehrere
eigentlich.
Lebenslange Tierhaltungsverbote. Aha. Und zwar auch einer der ganz wenigen Fälle, der, nachdem er verschiedene Bewährungsstrafen natürlich verbaselt hat, am Schluss auch seine Strafe absetzen musste.
Der war im Knast?
Ja, der durfte Stadelheim von innen kennenlernen.
Okay.
Also sowas passiert, wir haben sowas immer wieder. Wir hatten mal einen Fall, da haben wir nur ausgeholfen, da waren bestimmt 80 Papageien freifliegend in einer holzvertäfelten Wohnung und haben alles zugeschissen. Und dazwischen gab es dann halt...
Große Aras oder was?
Nein, keine Aras, aber bis so Krähengröße, also Graupapagei, Amazone. Und dazwischen gab es halt Reptilien und Fische. Das ist natürlich was, was aus dem Ruder läuft. Und es läuft aus dem Ruder, weil man häufig aus echter Tierliebe anfängt und einem das über den Kopf wächst. Mhm. Oder weil man eben eine psychologische Pathologie entwickelt, die mit dem Verhalten von echten Messis, die zum Beispiel Müll sammeln, vergleichbar ist, weil man eine Schutzwand zwischen sich und der Welt aufbaut. Ist egal, ob du 60 Katzen in der Wohnung hast oder 100 Reptilien vergammeln lässt. Mhm. Und das Blöde ist halt, beim Animal Hoarding kommen die Tiere meistens dann zu kurz. Du kannst sie nicht mehr ansprechen, du weißt nicht mehr, wer ist, du kriegst nicht mit, wenn einer krank ist. Du
verlierst einfach die Kontrolle.
Genau, wenn er stirbt, liegt er tot in der Wohnung. Das hat man ja ganz häufig, und da möchte ich betonen, nicht mit Exoten, sondern mit Hunden und Katzen. Ist mir ja immer wichtig, dass man auf den normalen Tierschutz hinweist, weil wenn wir so einen Fall bei Facebook zum Beispiel posten, dann besteht immer die Gefahr, dass man sagt, guck dir die Reptilienhalter an.
Die Verrückten.
Alles vollspacken und dann lassen sie ihre Tiere krepieren. Das sind auch da Ausnahmen, Einzelpersonen, denen das entglitten ist, sage ich jetzt mal, um freundlich zu bleiben. Oder die ein Schwein sind. Jetzt war ich nicht mehr freundlich. Wie bei Säugetieren auch. Wenn ich aber hochrechne, wie viele Hunde- und Katzenhalter und Kaninchenhalter gibt es und wie viele Exotenhalter, dann ist rein
statistisch, finde ich auch grausam,
genau, die Qual der Kleintiere durch Animal Hoarding viel höher als bei den Exoten.
Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt hat ja eine Reptilienauffangstation, aber dann gibt es eben Fälle, da wissen die auch nicht, wohin damit. Affen, sage ich jetzt mal. Oder habt ihr einen Serval, glaubt ihr, habe ich? Habt ihr in Riem draußen?
Genau, im Moment haben wir zwei Raubkatzen, in Anführungszeichen. Das eine ist ein echter Serval und das andere ist eine Mischung aus Serval und Hauskatze. Eine sogenannte Savannah. Das sind also relativ hochbeinige, schön gepunktete Katzen. Die war aber wohl offensichtlich mit der Haltung nicht so einverstanden wie leider viele dieser Mischlingskatzen, wenn sie nicht schon in der x-ten Generation sind. Nachgezogen sind.
Sie sind ja eh, glaube ich, erst in der so und so vielten, in der F, wie viel sind sie erlaubt?
F4. Genau, und wenn du jetzt also so ein Tier hast, das offensichtlich abgehauen ist und verwildert ist oder ausgesetzt wurde und verwildert ist, dann hast du, könntest genauso gut einen Serval haben. Und deswegen kam die zu uns und ging nicht ins normale Tierheim, weil wir eben diese Gefahrtiere pflegen dürfen. Mhm. Aber zu Säugetieren kamen wir wie die Jungfrau zum Kind. Das waren eben vor vielen Jahren zwei Wüstenluchse, die in München beschlagnahmt worden sind. Und wir hatten dank des Tierheims in Riem, das ein Teil des Katzenhauses, der ursprünglich ja für Affen geplant war, mit wirklich stabilen Außengehegen und Schiebern und
Ja, ich war da mal, da hieß es, sag ich, die leben ja wirklich wie in Fort Knox hier. Und dann sagt sie, ja, die können Waschbecken rausreißen.
Ja, ich meine, manchmal übertreibt man es vielleicht auch, was die können. Aber ich finde, du bist in unserem Job natürlich verpflichtet, deine Mitarbeiter, die Tiere, aber auch die Öffentlichkeit zu schützen. Und Öffentlichkeit ist manchmal so blöd, dass wenn du 10 Schilder hinnagelst, man trotzdem reinfasst und dann einen Anwalt braucht, weil einen der Waschbär gebissen hat. Deswegen haben wir doppelte Vergitterungen und so. Mhm. Sieht nicht schön aus. Aber wie gesagt, über die Katzen kamen wir damals dazu und wir haben dann eben die Erlaubnis erweitern lassen. und dürfen eben jetzt exotische Säugetiere auch aufnehmen. Und der Hintergrund ist der, dass es in Deutschland mittlerweile ein paar Stationen gibt, Sachsenhagen zum Beispiel in Niedersachsen, die wirklich guten Gewissen so Tiere aufnehmen und auch längerfristig pflegen können.
Mit denen arbeitet ihr zusammen?
Ja, ja. Mhm. Aber die meisten Tierheime sind eben für Hunde und Katzen ausgelegt und nicht für Affen. Auch ein Tierheimpfleger hat vieles von dem, was ein Zootierpfleger lernen muss, gar nicht auf der Agenda, weil er es in seinem Job nicht braucht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben Zootierpfleger, wir können das anbieten. Und deswegen
könnt
haben
ihr auch leisten.
Auch, ja. Andere Tiere. Und da passieren natürlich dann auch lustige Sachen.
Noch ganz kurz, die Zeit vergeht ja bei uns wie im Flug immer. Es gab so ein paar berühmte Fälle, Markus.
Ja, man stelle sich vor, der alte Mann, also ich, geht abends zu Bett und hat sein Handy nicht ausgeschaltet.
Fehler.
Ja, Fehler. Und ist gerade so am Einschlafen und da geht das Handy und da ist sein langjähriger Freund Andi Brugger dran, der beim Deutschen Tierschutzbund ganz lang die Beschlagnahmekoordination übernommen hat. Und der verarscht mich ganz gern. Und dann sage ich bloß, du traust da was, hier nachtschlafende Zeit. Mhm. Und dann sagt er, ja, Herr Professor, mixt dann Puma. So, was denkt ein Normalsterblicher, wenn ihn ein Freund anruft, der einen gern auf die Schippe nimmt? Der verarscht mich, sage ich, ja, ausgestopft oder als Bettvorleger, dann kann man verkaufen, ne? Bin ja manchmal zynisches Arschloch. Und dann sagt er, ja, kann ich dir leider so nicht erfüllen, weil ich stehe hier gerade mit der Polizei, wir haben hier einen Twingo, also einen kleinen PKW, der ist angehalten worden, weil die Polizei dachte, der fährt einen Sarg durch die Gegend. Vom Armaturenbrett bis zur Heckscheibe, eine große Kiste. Konnte ja sein, dass die Oma nur einen Ausflug machen wollte oder so, also haben die den angehalten. Und der Fahrer sagte dann, ja, er kommt gerade aus Tschechien, da hat er sich einen Puma gekauft und den möchte er jetzt mit nach Baden-Württemberg nehmen, da wohnt er mit seiner alten Mutter und er hatte ein Familienhaus und da kann der auf der Couch liegen. So, und der Puma hat randaliert in seiner Kiste, die übrigens baufällig war, also die war gerade dabei kaputt zu gehen und somit musste dieser Puma mit seiner kaputten Kiste erstmal in eine Gefängniszelle. Dann wurde, weil es näher ist, der Tierarzt aus dem Tiergarten Nürnberg geordert, der nachts das Tier mit dem Blasrohr in Narkose gelegt hat und man hat sich dann eine stabile Kiste.
Wie groß war der denn schon, der Puma ausgewachsen?
Ja, ausgewachsenes Männchen, allerdings sehr abgemagert, also damals so 40, 42 Kilo, 55 hätte er haben sollen. Aber der haut dir natürlich so eine Kiste im Auto zusammen und dann kannst du auch nicht mehr fahren, weil dann bist du skalpiert. So, und das war also die Grundlage, ob ich einen Puma will. Da sage ich, ja, da muss ich erst die Tierpfleger aus dem Bett holen, weil ich bin ja nur auch nicht jeden Tag in den Ställen und sehe, wer da wo sitzt. Und habe dann Matthias angerufen und sagt, du, kannst du in Riem so umsetzen, dass wir sicher einen Puma unterbringen können? Und Viertelstunde später konnte ich dann also melden, ja, morgen früh kann er kommen. Und dann blieb der also über Nacht in der neuen sicheren Kiste in der Ausnüchterungszelle und wurde dann am frühen Morgen von der Polizei angeliefert. Und
war er dann noch sediert?
Nein, man darf Tiere gar nicht sediert transportieren, das ist nicht legal.
Ach so, okay.
Und die Kiste war aber ja sehr stabil und vom Zoo und dann war alles gut. Und da kommt dieses Tier aus dieser Transportbox raus und ich hätte heulen können, weil der so verwahrlost war, verfilztes, stumpfes Fell, der Sabber lief ihm aus dem Maul, deutet dann häufig auf eine Nierenerkrankung oder auf Zahnschmerzen hin, war aber in dem Fall nur Stress. Völlig abgemagert, also der sah aus wie so ein alter Ziegenbock, nach hinten ganz eingefallen. Und da rannte der raus aus der Box an ein Stück Wand und lief da auf ziemlich genau 1,50 Meter wie ein Irrer hin und her. Und hat es über Tage gemacht und das war echt aufregend, vor allem auch, weil die Behörde nicht zahlen wollte. Die wollten die Untersuchungen nicht zahlen. Da bin ich dann auch ranzig geworden und dann haben wir das über die Medien geregelt und übers Ministerium.
Das heißt, es war ja im fränkischen Raum?
Ja,
Die wären dafür zuständig gewesen.
Genau. Mhm. Und die dachten halt, wenn das Tier nach München kommt, ist in München die Behörde zuständig.
Und sie sind los. Aha.
Und das ist leider ganz häufig so. Ich meine, mir ist völlig klar, ein Veterinäramt, eine Polizeidienststelle kann sich nicht vorstellen, wie viel Aufwand ein Puma macht.
Ja.
Dass der jeden Tag für 50 Euro Lämmer frisst, ist völlig klar. Ja. Und dass der bald mehr Platz in Anspruch nimmt als eine zweiköpfige Familie oder eine dreiköpfige, weil es sonst tierschutzwidrig ist und das kostet alles. Das überfordert einen natürlich, aber es muss auch klar sein, dass man eben, wenn man eine Dienstleistung abruft, dass die ihren Preis hat.
Na klar. Was wurde denn aus dem?
Der ist dann über Spenden tierärztlich untersucht worden und behandelt worden. Und hat sich dann sehr, sehr gut erholt. Also hat zugenommen, als wir ihn abgegeben haben, war er weit über einen Zentner und ein richtig schöner, kräftiger Puma-Kater. Und der durfte in den Landeszoo der Steiermark, wo er in einem sagenhaft schönen Gehege lebt, also so Hanglage, Felsen.
Ah, toll, draußen.
Wie in Arizona.
Wow.
Mit einem auch Flaschen aufgezogenen Weibchen, weil er ist nämlich ein Flaschenkind und wollte auch wenn es gefährlich ist, ein bisschen Kontakt zum Menschen. Also der hat sich dann so ans Gitter gedrückt und man konnte ihn durchs Gitter kraulen und so. Und so ist das Weibchen auch und die haben es da gut und ich habe mir auch dieses Jahr wieder vorgenommen, mach einen Wochenendurlaub in Graz und besuch Turtle Island und den Puma.
Ich bin dabei. Markus, wow, die Zeit rinnt einfach. Das Tier des Monats, die Shanti, die Schmuckschildkröte. Wie viel habt ihr davon?
Ich müsste lügen, wenn ich dir eine genaue Zahl sagen müsste. Da müsste ich jetzt in den Tierbestand gucken. Also 400 bis 500 sind es bestimmt. Da sind dann Rotwangen, Gelbwangen, Schmuckschildkröten dabei, aber auch die sogenannten Cooters, also die großwüchsigen Pflanzenfresser aus Nordamerika, die über den Zoohandel kommen, die Nachfolgearten, chinesische Arten zum Beispiel, Dreikielschildkröte, Streifenschildkröte. Aber da gehören natürlich auch Schnapp- und Geierschildkröten dazu, zu den 400-500. Aber die Schmuckschildkröten sind sicherlich die meisten Tiere. Und die kriegen wir eben als Findlinge. Ob die jetzt abgehauen sind oder ausgesetzt worden, kann man immer nicht sagen. Da klebt kein Etikett drauf. Und wenn man guckt, ne, wenn man mal im Westpark spazieren geht oder auf dem Ostfriedhof, wo es Gewässer gibt, da hocken überall diese Viecher drin und sie sind halt nun mal, zumindest die Schmuckschildkröten, Neozoen, also invasive Arten, die heimische Amphibien fressen, die die Ökologie in einem Gewässer verändern und die vor allem die heimischen Arten verdrängen. Das ist wie mit dem Waschbären auch.
Mhm.
Und die sollten nicht draußen sein. Aber die sollten nicht nur deswegen nicht draußen sein, sondern auch, weil das Klima, in dem sie leben, an das sie angepasst sind, Kontinentalklima ist. Das heißt, die haben einen stabilen Frühling nach einem knackigen Winter. Wir haben...
Die kommen auch in die Winterruhe, oder?
Ja, wir haben Pritschelwasser, Pritschelwetter hier. Und der Sommer ist... Erst seit ein paar Jahren stabil heiß. Das heißt, die werden hier krank, also ist es auch eine Frage des Tierschutzes. Und bei uns machen die Winterruhe, die machen aber im Teich Winterruhe. Wir haben ja 500 Quadratmeter Gewächshaus und das temperieren wir auf 5 bis 10 Grad im Winter, dass die also da in den Teichen genauso wie die Alligatoren Winterruhe halten können. Mhm. Wenn ich jetzt so ein Tier daheim habe, muss ich mich behelfen. Das Erste ist, ich brauche ein Auge für mein Tier, weil nur weil die in der Natur Winterruhe machen können und aus Managementgründen bei uns sollen, heißt es nicht, dass jede Schmuckschildkröte zwingend Winterruhe machen will. Das Wollen ist eine rein hormonelle Sache, weil da Licht und Klima eine Rolle spielen. Wenn ich die jetzt also dauerhaft warm und hell halte, kommt die gar nicht auf die Idee, Winterruhe zu machen. Das heißt, ich kann das ganze Jahr mich an meinem Tier freuen, aber auch mit Widerwillen Wasser wechseln, das stinkt und Filter putzen.
Halte ich die alleine oder zu mehreren,
Markus? Man kann die durchaus zu mehreren halten, man muss sie aber sehr genau beobachten. Es gibt immer wieder Tiere, die einfach der Meinung sind, ich bin hier
der Chef.
Der König im Affenstall und mir gehört das alles und die anderen haben da nichts zu sagen. Und da ist es ausnahmsweise auch völlig wurscht, ob es Männer oder Weiber sind. Und auch da ist halt wieder, wenn das Weibchen sich in einem Aquarium vor dem Männchen nicht zurückziehen kann, dann hat die die Hölle auf Erden, weil der halt wirklich immer paarungsbereit ist und sie nicht. Also wird die quasi dauerbelästigt und auch zum Teil wirklich fast schon vergewaltigt. Deswegen sollte man
stressig
da genau gucken, ob ein Tierbestand passt.
Jetzt sind die doch von der, wie ist denn so die Nachfrage in den Vermittlungen bei Schmuckschildkröten? Ist die eher gering oder, ja, aber jetzt sind die doch von der Haltung, meine Frage noch, Überlegung, bestimmt nicht teuer, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt
doch,
nicht.
Doch, sind die auch richtig teuer? Also was? Die Nachfrage hat drastisch nachgelassen, weil ich glaube, wir haben in Bayern alle abgesättigt im Laufe der Jahrzehnte, die gerne Schmuckschildkröten haben wollten. Also wir haben da ganz tolle Vermittlungen, auch mit wunderschönen Anlagen und ganz viel Aufwand. Also ganz, ganz toll und vielen Dank an die Übernehmer. Aber wenn ich so ein Tier in München in meiner Wohnung halte, dann muss mir klar werden, so eine Schildkröte wird 40 Zentimeter lang. Also muss mein Aquarium mindestens 1000 Liter fassen. So, das machen wir in einer Altbauwohnung. Die Statik ist hinüber. 1000 Liter wiegen immerhin schon mal 1000 Kilo. Plus 150 Kilo Aquarium. Plus Unterschrank, plus Überbau. Und dann gibt dein Dielenboden, den du liebevoll gepflegt hast, leider nach.
Aber ist es die Voraussetzung, wenn ich jetzt hier eine Schmuckschildkröte adoptiere, dass ich ein Terrarium von 1000 Litern vorweisen muss?
Also ganz ehrlich, wenn du ein Baby nimmst, dann kannst du sie natürlich in einem kleineren Becken aufziehen, du musst es aber immer wieder anpassen.
Naja.
Die Voraussetzung, die wir stellen, ist, dass du, wenn du ein Tier übernehmen willst, vernünftig bist. Und dass du dir im Klaren bist, was auf dich zukommt. Und dass du dir nicht aus Mei, du Zivu und Unterleib und ich hab dich ja so lieb ein Tier adoptierst und nicht drüber nachdenkst, dass deine Wohnung so ein Becken gar nicht aufnehmen kann. Alternativ wäre ein Garten mit einem wirklich voll Südlage Teich, der zum Teil unter Gewächshaus steht, wo die Tiere die Sommermonate verbringen können. Das bedeutet aber trotzdem nicht, wenn mein Tier keine Winterruhe macht, dass ich es dann in einen Eimer setzen kann. Diese Zeiten sind vorbei, die haben mit den 80ern ihr Ende gefunden. Und deswegen, wenn ich eine Schildkröte will, die viel Platz braucht, dann muss ich ihr das bieten und deswegen sagen wir das den Leuten auch. Also deswegen schränkt sich ja schon massiv ein, wenn ich jetzt sage, Shanti braucht ein neues Zuhause, ja, braucht sie. Aber bitte ein richtiges, weil sonst hockt sie Beckscheider weiter bei uns im Teich.
Ja, ich hoffe, wir können bei der nächsten Folge schon Positives über die Schmuckschildkrötenvermittlung berichten. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Monat am ersten Samstag wieder dabei. Und zwar geht's bei uns, Markus, um
Giftschlangen. Das ist ja ein Thema, das immer häufiger mal aufploppt und zeitigt ja auch viele Dramen, wie ganze abgesperrte Gelände, weil irgendwo angeblich was gesichtet worden ist. Und die Giftschlangenhaltung ist ja auch sehr in Verruf gekommen und die Tiere auch. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen richtigstellen.
Okay, ich bin gespannt. Abonniert auf alle Fälle unseren Podcast-Kanal, damit ihr ja nichts verpasst. Dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal, Markus.
Fertig.
Ich freue mich. Ciao.
Reptilien-Auffangstation München. Der Podcast.